Goethe-Institut. Goethe-Zertifikat C1, Übungssatz 03. Hören. In diesem Prüfungsteil hören Sie zwei Texte. Lösen Sie bitte die dazugehörenden Aufgaben. Lösen Sie die Aufgaben nur nach den gehörten Texten und nicht nach Ihrem eigenen Wissen. Während dieses Prüfungsteils gibt es Pausen, in denen Sie die Aufgaben lösen können. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Schreiben Sie Ihre Lösungen zuerst auf das Aufgabenblatt. Am Ende des Prüfungsteils Hören haben Sie 5 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Die CD wird jetzt gestoppt. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt. Während der Prüfung darf nicht gesprochen werden. Hören, Aufgabe 1. Sie hören jetzt ein Telefongespräch. Frau Pohl interessiert sich für die Teilnahme an einem Bildungsurlaub, den die Volkshochschule anbietet. Sie erkundigt sich nach Einzelheiten der Veranstaltung und weiteren Punkten, die für Sie wichtig sind. Diese Punkte finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Wohlers von der Volkshochschule zu diesen Punkten gibt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an und lesen Sie auch die Beispiele. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit.
Volkshochschule Bremen, Fachbereich Bildungsurlaub, Wohlers, guten Tag.
Guten Tag, mein Name ist Annette Pohl. Ich habe von einer Kollegin gehört, dass Sie im April einen Bildungsurlaub in Bad Zwischenahn zum Thema Konflikt und Kollegialität anbieten. Das Thema würde mich sehr interessieren, nur leider habe ich Ihr Programm nicht zur Hand. Ist die Auskunft meiner Kollegin richtig und steht schon ein fester Termin?
Moment bitte, ich habe nicht alle Veranstaltungen im Kopf. Moment. Da habe ich es. Konflikt und Kollegialität. Das Seminar läuft vom 10. bis 14. April.
Das wäre also von Montag bis Freitag. Was soll dieser Bildungsurlaub denn kosten?
280 Euro.
Bei Übernachtung im Einzelzimmer oder im Doppelzimmer? Ich möchte nämlich unbedingt ein Einzelzimmer. Gibt es das?
Einzelzimmer gibt es selbstverständlich, allerdings nicht zu viele. Es empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung. Die 280 Euro gelten fürs Doppelzimmer. Wenn Sie ein Zimmer für sich alleine haben wollen, erhöht sich der Preis. Der Zuschlag beträgt 10 Euro pro Nacht. Sie bleiben 5 Nächte, Insgesamt kostet die Veranstaltung dann 330 Euro für Sie.
Findet der Bildungsurlaub auf jeden Fall statt? Ich habe schon mal erlebt, dass eine Reise kurzfristig abgesagt wurde und so etwas ist ziemlich ärgerlich.
Garantieren kann ich Ihnen das jetzt noch nicht. Unser Frühjahrsprogramm ist ja erst vor einer guten Woche rausgekommen und da gibt es noch nicht so viele Anmeldungen. Grundsätzlich ist es so, dass wir eine Veranstaltung durchführen, wenn wir mindestens 12 Teilnehmer haben. Umgekehrt werden nicht mehr als 25 Teilnehmer angenommen. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass Seminare zu dem Themenbereich, der Sie interessiert, immer nachgefragt werden. Bisher ist da noch nichts ausgefallen.
Nochmal zurück zum Preis. Was ist in dem eigentlich eingeschlossen? Seminargebühr, Übernachtung, Fahrkosten?
Mit dem Preis sind Kursgebühr, Unterkunft und Verpflegung abgedeckt. Verpflegung heißt übrigens Vollpension, also Frühstück, Mittag und Abendessen. Die Fahrkosten gehen extra. Ungefähr 2 Wochen vor Ihrem Bildungsurlaub erhalten Sie neben Einzelheiten über den Programmablauf auch eine Liste mit den Teilnehmern, ihren Adressen und Telefonnummern. Ich empfehle Ihnen, dann mit anderen Teilnehmern Kontakt aufzunehmen und Fahrgemeinschaften zu bilden. Entweder fahren Sie dann zu mehreren in einem Auto oder Sie lösen ein günstiges Bahnticket für Gruppen.
Eine gute Idee. Jetzt habe ich noch ein paar andere Fragen, die den Bildungsurlaub grundsätzlich betreffen. Bestimmt können Sie mir da helfen. Ich bin nämlich erst vor kurzem von Bayern hierher gezogen und in Bayern gibt es diesen Bildungsurlaub nicht. Deshalb bin ich nicht so sicher, wie die gesetzlichen Regelungen sind, wie ich mich meinem Arbeitgeber gegenüber verhalten muss und so weiter.
Eine zentrale Frage ist da gleich, wie lange sind Sie schon in Ihrer Firma hier in Bremen beschäftigt?
Seit gerade mal 4 Monaten.
Jetzt haben wir Ende November, der Urlaub wäre im April. Ja, das reicht. Wissen Sie, man muss mindestens 6 Monate in einem festen Beschäftigungsverhältnis in einer Firma stehen, um für einen Bildungsurlaub freigestellt zu werden. Aber wenn Sie erst im April in Bildungsurlaub gehen wollen, haben Sie schon 8 Monate hinter sich.
Also zeitlich ginge es. Wird dieser Bildungsurlaub vom Arbeitgeber bezahlt? Entschuldigung, ich drücke mich falsch aus. Bekomme ich in dieser Zeit mein Gehalt weiter?
Natürlich, das ist im Gesetz festgelegt. Der Bildungsurlaub wird nicht anders gehandhabt als der Jahresurlaub, bei dem das Gehalt ja auch weiterläuft.
Dieses Seminar in Bad Zwischenahn dauert 5 Tage. Ist damit mein Anspruch auf Bildungsurlaub erschöpft?
Ja, so ist es. Sie haben Anspruch auf 5 Arbeitstage pro Jahr. Außerdem muss ein Bildungsurlaub mindestens 6 Unterrichtsstunden täglich oder 30 Stunden pro Woche umfassen. Wenn weniger Stunden angeboten werden, wird eine Veranstaltung nicht als Bildungsurlaub anerkannt. Aber im Grunde brauchen Sie sich mit dieser Frage nicht zu befassen. Wenn Sie bei uns, der Arbeitnehmerkammer oder ähnlichen Organisationen, einen Bildungsurlaub buchen, können Sie sicher sein, dass diese Bildungsträger alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Der Arbeitgeber muss doch sicherlich den Bildungsurlaub genehmigen.
Wenn der von Ihnen ausgesuchte Bildungsurlaub dem Gesetz entspricht, muss der Arbeitgeber Ihnen freigeben. Ich rate Ihnen jedoch, sich möglichst früh mit Ihrem Arbeitgeber bzw. der Personalabteilung abzusprechen, nachzufragen, ob der gewünschte Termin der Firma passt. Das Gesetz sagt nämlich, dass der Bildungsurlaub abgelehnt werden kann, wenn betriebliche Belange dagegen sprechen. Betriebliche Gründe können zum Beispiel Urlaubswünsche von Kollegen sein, die aus sozialen Gründen vorrangig berücksichtigt werden müssen, weil sie vielleicht schulpflichtige Kinder haben. Ein anderer Ablehnungsgrund könnte eine sehr gute Auftragslage sein, bei der alle Mitarbeiter gebraucht werden. Aber wie gesagt, prinzipiell haben Sie jährlich einen Anspruch auf Bildungsurlaub. Nur beim Zeitpunkt müssen Sie zu Kompromissen bereit sein.
Danke, Herr Wohlers, für Ihre Information.
Soll ich Ihre Anmeldung jetzt aufnehmen oder wollen Sie noch mit Ihrer Firma Rücksprache halten?
Ich glaube, das wäre besser, vor allem da ich noch so neu bin. Vielleicht kommt meine Kollegin ja auch mit und dann könnten wir uns gleichzeitig anmelden. Nochmals vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen.
Nicht der Rede wert. Bis demnächst vielleicht. Tschüss.
Ende hören, Aufgabe 1. Hören, Aufgabe 2. Sie hören jetzt ein Gespräch in einem Radiomagazin. In der Reihe Gespräche zur Zeit unterhält sich der Redakteur Olaf Fischer mit der Hauswirtschaftsmeisterin Linda Magnus und dem Ernährungswissenschaftler und Psychologen Helmut Riemer über Kochshows im Fernsehen und die Kultur des Kochens. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zuerst einmal ganz, danach in Abschnitten noch einmal. Insgesamt hören Sie das Gespräch also 2-mal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit.
Wenn man den Fernseher anmacht und ein bisschen herumzäppt, stößt man fast unweigerlich auf eine Kochshow. Sogenannte Starköche rühren, schneiden, braten zusammen mit Prominenten. Man zeigt sich bewandert in ausgefeilten Kochtechniken und philosophiert über Geschmacksnuancen. Mit meinen heutigen Gästen, der Hauswirtschaftsmeisterin Linda Magnus und dem Ernährungswissenschaftler und Psychologen Helmut Riemer, möchte ich mich der Frage zuwenden, ob Kochen zu einem neuen Volkssport geworden ist. Frau Magnus.
Mit den Kochshows ist es im Grunde so wie mit den Sportübertragungen. Viele schauen gern zu, aber kaum einer treibt Sport. In unserem Fall, die Shows sind amüsant und ein bisschen anders als die normalen Talkshows, aber bei den Zuschauern bleibt die Küche kalt.
Herr Riemer, sind Sie auch dieser Meinung?
Ja, ich kann Frau Magnus nur recht geben. Untersuchungen zeigen, dass nur 5% der Zuschauerinnen und Zuschauer von Kochshows die dort vorgestellten Gerichte nachkochen. Die Küche bleibt natürlich nur im übertragenen Sinn kalt. Man will schon was Warmes im Bauch, aber man mag keine richtige Mahlzeit mehr kochen. Äußerst beliebt sind komplette Gerichte und da gilt die Regel, bitte möglichst wenig Aufwand bei der Zubereitung. Packung aufreißen und ab in die Mikrowelle, Pfanne oder in den Backofen. Die Branche all dieser Fertiggerichte boomt regelrecht. Sie wächst jedes Jahr um 9%.
Was sind denn die Gründe dafür, dass immer weniger richtig gekocht wird? Fehlt die Zeit? Ist es Unlust oder, grob gesprochen, Faulheit?
Ich würde an erster Stelle die tiefgreifenden Veränderungen im ganzen Bereich der Erwerbstätigkeit nennen. Im Gegensatz zu früher ist die Berufstätigkeit der Frauen heute eine Selbstverständlichkeit. Damit fallen sie als immer zur Verfügung stehende Köchinnen weg. Außerdem sind generell die Anforderungen am Arbeitsplatz gestiegen. Flexibilität, Mobilität, Bereitschaft zu Überstunden sind hier die Stichworte. Das moderne Arbeitsleben absorbiert tatsächlich viel Zeit und Kraft. Hinzu kommt allerdings an nachgeordneter Stelle die wachsende Anzahl von Singles, die oft keine Lust haben, für sich allein zu kochen. Ich möchte sie nicht als faul bezeichnen, denn ich kann ihre Unlust verstehen. Kochen hat was mit Gemeinschaft zu tun.
In Gesprächen habe ich auch schon gehört, dass richtiges Kochen zu teuer sei. Was sagen Sie zu diesem Argument, Frau Magnus?
Nein, Geld ist eine Ausrede. Im Vergleich zu Fertiggerichten oder Fastfood ist ein Eintopf oder Auflauf mit Gemüse der Saison sogar wesentlich billiger. Und es gibt massenhaft Rezepte für diese preiswerte, nahrhafte und geschmackvolle Art der Ernährung. Was ich nur immer wieder in den von mir durchgeführten Kochkursen erlebe, ist die weit verbreitete Unwissenheit, was dieses alltagstaugliche Kochen betrifft. Da hat es irgendwann in der jüngeren Vergangenheit einen Bruch gegeben. Das Wissen um die Alltagskultur guten Kochens wurde nicht weitergegeben oder von der nachwachsenden Generation nicht aufgenommen. Selbst Leute, die eine gute Bildung haben und in ihren Berufen etwas darstellen, scheitern am Anfang an einer simplen Gemüsesuppe.
Wir erleben, wenn ich das bisher Gehörte zusammenfasse, einen Widerspruch, den ich überspitzt einmal so formulieren möchte. Während man sich im Fernsehen ein exquisites Menü vorkochen lässt, löffelt man sein mit Wasser aufgegossenes 5-Minuten-Süppchen aus dem Plastiktöpfchen. Warum, so muss man sich doch fragen, machen das die Leute, Herr Riemer?
Die Beliebtheit speziell von diesen Kochshows erkläre ich mir mit einem fortschreitenden Vereinsamungsprozess, der nicht nur in Single-Haushalten anzutreffen ist, sondern auch in Familien. Beruf, Hobbys, die Betonung des Individuellen bringt es mit sich, dass Mahlzeiten im Kreis der Familie oder von Freunden einen Seltenheitswert bekommen. Aber es gibt die Sehnsucht nach Geselligkeit beim Essen. Das steckt wohl in unseren Genen, ist ein Überrest jener uralten Zeiten, in denen man die Jagdbeute zusammen mit der ganzen Sippe am Feuer briet und verspeiste. Mit anderen Menschen ein Mahl zu teilen, vermittelt Geborgenheit.
Ja, viele würden eigentlich gern kochen. Das erfahre ich in meinen Kursen und das sieht man an den Unmengen von Kochbüchern, die angeboten und verkauft werden und auch an der Kücheneinrichtung und Ausstattung. Noch nie zuvor gab es so schicke, funktionale Küchen wie heute, doch genutzt wird leider meist nur die Mikrowelle. Dennoch existiert das Bedürfnis, was Richtiges, was Tolles zu kochen, und zwar am liebsten für andere. Jeder weiß intuitiv, wie schön es ist, andere zu verwöhnen und zusammen etwas zu genießen. Weil sehr viele Menschen heute aber so wenig Ahnung haben, lassen sie das Kochen lieber gleich bleiben, rufen bei Einladungen den Partyservice. Oder, das gibt es auch, sie probieren einen Kraftakt. Sie laden sich Freunde zu einem hochkomplizierten, mehrgängigen Menü ein, für das sie schon Tage vorher einkaufen, das sie langwierig vorbereiten. Wenn sie dann alles glücklich und ohne Katastrophen über die Bühne gebracht haben, sind sie so fertig, dass sie in der nächsten Zeit wieder auf Fertiggerichte oder den Lieferservice zurückgreifen. Es fehlt die Mitte, die regelmäßige Zubereitung schlichter, schmackhafter Mahlzeiten aus frischen Zutaten.
Danke. Ich glaube, Herr Riemer wollte noch etwas ergänzen.
Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen anderen Punkt, einen weiteren Widerspruch in unserem Verhältnis zum Essen, zur Nahrung zu sprechen kommen. Es ist nämlich so, dass wir heute im Vergleich zu früheren Zeiten sehr gut über die Qualität von Lebensmitteln informiert sind. Überall in den Medien gibt es Sendungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Dort und selbst auf vielen Lebensmittelverpackungen findet man Angaben zu Vitamingehalt, Kalorien, Fett, Zucker und so weiter. Eigentlich müsste es ein Kinderspiel sein, sich vernünftig zu ernähren. Dennoch leidet unsere Gesellschaft immer mehr unter Übergewicht und den damit zusammenhängenden Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes. Wie kommt das? Ich glaube, dass da zwei psychologische Mechanismen am Wirken sind. Erstens vergisst man ganz schnell, was man im Lauf eines Tages zu sich genommen hat, wenn man irgendwelche Snacks quasi im Vorübergehen in sich hineingestopft hat. Der Überblick geht verloren. Nicht umsonst raten Ärzte Patienten, die abnehmen wollen, dazu, über ihre Nahrungsaufnahme ein Tagebuch zu führen. Zweitens befriedigen Snacks, Fastfood und die meisten Fertiggerichte weder die Geschmacksnerven noch den Wunsch nach dem Wohlbefinden, das sich nach einer guten, ausgewogenen Mahlzeit einstellt. Man hat gegessen, doch der Genuss ist ausgeblieben. Weil man den aber will, isst man wieder nichts Vernünftiges, wieder kein Genuss. Ein Teufelskreis.
In England hatte der populäre Koch Jamie Oliver versucht, in die Schulkantinen frische, fettarme Speisen einzuführen. Es hat nicht geklappt. Die Verweigerungshaltung der Schüler und Eltern war nicht zu überwinden. Nun soll es auf der Insel Kochen als Schulfach geben. Ein nachahmenswertes Beispiel für Deutschland, Frau Magnus?
Bestimmt. Wenn es die Eltern nicht mehr wissen und weitergeben können, dann sollten die Kinder wieder lernen, wie etwas schmeckt. Zum Beispiel frische Erdbeeren mit Quark. Sie kennen ja meist nur das künstliche Erdbeeraroma in den fertigen Joghurts. Tests haben gezeigt, dass viel zu viele Kinder kaum noch unterscheiden können, ob etwas salzig, süß, sauer oder bitter ist. Wenn ein Schulfach Kochen hier Abhilfe schaffen würde, wären wir schon einen Schritt weiter.
Frau Magnus, Herr Riemer, leider nähert sich unsere Sendezeit dem Ende. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Hören Sie zuerst das Beispiel.
Wenn man den Fernseher anmacht und ein bisschen herumzappt, stößt man fast unweigerlich auf eine Kochshow. Sogenannte Starköche rühren, schneiden, braten zusammen mit Prominenten. Man zeigt sich bewandert in ausgefeilten Kochtechniken und philosophiert über Geschmacksnuancen. Mit meinen heutigen Gästen, der Hauswirtschaftsmeisterin Linda Magnus und dem Ernährungswissenschaftler und Psychologen Helmut Riemer möchte ich mich der Frage zuwenden, ob Kochen zu einem neuen Volkssport geworden ist. Frau Magnus.
Mit den Kochshows ist es im Grunde so wie mit den Sportübertragungen. Viele schauen gern zu, aber kaum einer treibt Sport. In unserem Fall, die Shows sind amüsant und ein bisschen anders als die normalen Talkshows, aber bei den Zuschauern bleibt die Küche kalt.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 14.
Herr Riemer, sind Sie auch dieser Meinung?
Ja, ich kann Frau Magnus nur recht geben. Untersuchungen zeigen, dass nur 5% der Zuschauerinnen und Zuschauer von Kochshows die dort vorgestellten Gerichte nachkochen. Die Küche bleibt natürlich nur im übertragenen Sinn kalt. Man will schon was Warmes im Bauch, aber man mag keine richtige Mahlzeit mehr kochen. Äußerst beliebt sind komplette Gerichte und da gilt die Regel, bitte möglichst wenig Aufwand bei der Zubereitung. Packung aufreißen und ab in die Mikrowelle, Pfanne oder in den Backofen. Die Branche all dieser Fertiggerichte boomt regelrecht. Sie wächst jedes Jahr um 9%.
Was sind denn die Gründe dafür, dass immer weniger richtig gekocht wird? Fehlt die Zeit? Ist es Unlust oder, grob gesprochen, Faulheit?
Ich würde an erster Stelle die tiefgreifenden Veränderungen im ganzen Bereich der Erwerbstätigkeit nennen. Im Gegensatz zu früher ist die Berufstätigkeit der Frauen heute eine Selbstverständlichkeit. Damit fallen sie als immer zur Verfügung stehende Köchinnen weg. Außerdem sind generell die Anforderungen am Arbeitsplatz gestiegen. Flexibilität, Mobilität, Bereitschaft zu Überstunden sind hier die Stichworte. Das moderne Arbeitsleben absorbiert tatsächlich viel Zeit und Kraft. Hinzu kommt allerdings an nachgeordneter Stelle die wachsende Anzahl von Singles, die oft keine Lust haben, für sich allein zu kochen. Ich möchte Sie nicht als faul bezeichnen, denn ich kann Ihre Unlust verstehen. Kochen hat was mit Gemeinschaft zu tun.
In Gesprächen habe ich auch schon gehört, dass richtiges Kochen zu teuer sei. Was sagen Sie zu diesem Argument, Frau Magnus?
Nein, Geld ist eine Ausrede. Im Vergleich zu Fertiggerichten oder Fastfood ist ein Eintopf oder Auflauf mit Gemüse der Saison sogar wesentlich billiger. Und es gibt massenhaft Rezepte für diese preiswerte, nahrhafte und geschmackvolle Art der Ernährung. Was ich nur immer wieder in den von mir durchgeführten Kochkursen erlebe, ist die weit verbreitete Unwissenheit, was dieses alltagstaugliche Kochen betrifft. Da hat es irgendwann in der jüngeren Vergangenheit einen Bruch gegeben. Das Wissen um die Alltagskultur guten Kochens wurde nicht weitergegeben oder von der nachwachsenden Generation nicht aufgenommen. Selbst Leute, die eine gute Bildung haben und in ihren Berufen etwas darstellen, scheitern am Anfang an einer simplen Gemüsesuppe.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 15 bis 17.
Wir erleben, wenn ich das bisher Gehörte zusammenfasse, einen Widerspruch, den ich überspitzt einmal so formulieren möchte. Während man sich im Fernsehen ein exquisites Menü vorkochen lässt, löffelt man sein mit Wasser aufgegossenes 5-Minuten-Süppchen aus dem Plastiktöpfchen. Warum, so muss man sich doch fragen, machen das die Leute, Herr Riemer?
Die Beliebtheit speziell von diesen Kochshows erkläre ich mir mit einem fortschreitenden Vereinsamungsprozess, der nicht nur in Single-Haushalten anzutreffen ist, sondern auch in Familien. Beruf, Hobbys, die Betonung des Individuellen bringt es mit sich, dass Mahlzeiten im Kreis der Familie oder von Freunden einen Seltenheitswert bekommen. Aber es gibt die Sehnsucht nach Geselligkeit beim Essen. Das steckt wohl in unseren Genen, ist ein Überrest jener uralten Zeiten, in denen man die Jagdbeute zusammen mit der ganzen Sippe am Feuer briet und verspeiste. Mit anderen Menschen ein Mahl zu teilen, vermittelt Geborgenheit.
Ja, viele würden eigentlich gern kochen. Das erfahre ich in meinen Kursen und das sieht man an den Unmengen von Kochbüchern, die angeboten und verkauft werden und auch an der Kücheneinrichtung und Ausstattung. Noch nie zuvor gab es so schicke, funktionale Küchen wie heute, doch genutzt wird leider meist nur die Mikrowelle. Dennoch existiert das Bedürfnis, was Richtiges, was Tolles zu kochen. Und zwar am liebsten für andere. Jeder weiß intuitiv, wie schön es ist, andere zu verwöhnen und zusammen etwas zu genießen. Weil sehr viele Menschen heute aber so wenig Ahnung haben, lassen sie das Kochen lieber gleich bleiben, rufen bei Einladungen den Partyservice. Oder, das gibt es auch, sie probieren einen Kraftakt. Sie laden sich Freunde zu einem hochkomplizierten, mehrgängigen Menü ein, für das sie schon Tage vorher einkaufen, das sie langwierig vorbereiten. Wenn sie dann alles glücklich und ohne Katastrophen über die Bühne gebracht haben, sind sie so fertig, dass sie in der nächsten Zeit wieder auf Fertiggerichte oder den Lieferservice zurückgreifen. Es fehlt die Mitte, die regelmäßige Zubereitung schlichter, schmackhafter Mahlzeiten aus frischen Zutaten.
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 18 bis 20.
Danke. Ich glaube, Herr Riemer wollte noch etwas ergänzen.
Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen anderen Punkt, einen weiteren Widerspruch in unserem Verhältnis zum Essen, zur Nahrung zu sprechen kommen. Es ist nämlich so, dass wir heute im Vergleich zu früheren Zeiten sehr gut über die Qualität von Lebensmitteln informiert sind. Überall in den Medien gibt es Sendungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Dort und selbst auf vielen Lebensmittelverpackungen findet man Angaben zu Vitamingehalt, Kalorien, Fett, Zucker und so weiter. Eigentlich müsste es ein Kinderspiel sein, sich vernünftig zu ernähren. Dennoch leidet unsere Gesellschaft immer mehr unter Übergewicht und den damit zusammenhängenden Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes. Wie kommt das? Ich glaube, dass da zwei psychologische Mechanismen am Wirken sind. Erstens vergisst man ganz schnell, was man im Lauf eines Tages zu sich genommen hat, wenn man irgendwelche Snacks quasi im Vorübergehen in sich hineingestopft hat. Der Überblick geht verloren. Nicht umsonst raten Ärzte Patienten, die abnehmen wollen, dazu, über ihre Nahrungsaufnahme ein Tagebuch zu führen. Zweitens befriedigen Snacks, Fastfood und die meisten Fertiggerichte weder die Geschmacksnerven noch den Wunsch nach dem Wohlbefinden, das sich nach einer guten, ausgewogenen Mahlzeit einstellt. Man hat gegessen, doch der Genuss ist ausgeblieben. Weil man den aber will, isst man wieder nichts Vernünftiges, wieder kein Genuss. Ein Teufelskreis.
In England hat ja der populäre Koch Jamie Oliver versucht, in die Schulkantinen frische, fettarme Speisen einzuführen. Es hat nicht geklappt. Die Verweigerungshaltung der Schüler und Eltern war nicht zu überwinden. Nun soll es auf der Insel Kochen als Schulfach geben. Ein nachahmenswertes Beispiel für Deutschland, Frau Magnus?
Bestimmt. Wenn es die Eltern nicht mehr wissen und weitergeben können, dann sollten die Kinder wieder lernen, wie etwas schmeckt. Zum Beispiel frische Erdbeeren mit Quark. Sie kennen ja meist nur das künstliche Erdbeeraroma in den fertigen Joghurts. Tests haben gezeigt, dass viel zu viele Kinder kaum noch unterscheiden können, ob etwas salzig, süß, sauer oder bitter ist. Wenn ein Schulfach Kochen hier Abhilfe schaffen würde, wären wir schon einen Schritt weiter.
Frau Magnus, Herr Riemer, leider nähert sich unsere Sendezeit dem Ende. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ende Hören, Aufgabe 2. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, Ihre Lösungen zu den Aufgaben 1 bis 20 auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Prüfungsteils hören.